Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, heißt Feststehen im Glauben. Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Korinther: Wachet, stehet im Glauben, seid mutig und seid stark. Was mag den Apostel Paulus wohl bewogen haben, diese Aufforderung in seinem Brief an die Korinther zu schreiben? Vielleicht war es ein Gespräch mit dem Apostel Petrus, in dem Petrus ihm berichtet hatte von dem Sturm auf dem See Genezareth. Von dem See Genezareth haben wir heute schon gehört. Damals scheint er offenbar mehr Wasser gehabt zu haben als heute, dass es da einen tosenden Sturm gab, bei dem die Jünger im Boot um ihr Leben fürchteten und ihren Glauben verloren. Und Jesus sie fragte: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Vielleicht hat Petrus da mit Paulus mal drüber gesprochen. Oder es waren vielleicht andere Erlebnisse, die Paulus hatte mit anderen Gläubigen, vielleicht auch mit seinen eigenen Weggefährten, von denen er sagt, sie haben im Glauben Schiffbruch erlitten und den Glauben von sich gestoßen. Oder war es vielleicht die Erfahrung seines eigenen Lebens, die Erfahrung seiner Widersprüchlichkeit, seiner Unfähigkeit, wenn er im Brief an die Römer schreibt: Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen schaffe ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Kennen wir solche Situationen auch aus unserem Leben? Wie dem auch sei, Paulus wusste jedenfalls, dass unser Glaube auch immer ein angefochtener, ein umkämpfter Glaube ist. Und dass wir wachsam darauf achten müssen, dass unser Glaube nicht beschädigt oder zerstört wird. Oder dass wir ihn sogar verlieren. Und deshalb schreibt er auch im Brief an die Korinther: Wer meint, er stehe, der soll ja zusehen, dass er nicht falle. Was sind denn das für Anlässe, die uns in unserem Glaubensleben straucheln lassen oder uns sogar zu Fall bringen? Häufig sind es persönliche, schwerwiegende Erlebnisse. Etwa der Verlust eines geliebten Menschen. Oder die Diagnose einer schlimmen Krankheit. Oder wirtschaftliche Schwierigkeiten und Rückschläge, die uns im Glauben wanken lassen und uns häufig zu der Frage bringen: Warum und wie kann Gott das zulassen? Was ist das für ein Gott, der mir den geliebten Menschen genommen hat? Was ist das für ein Gott, der zugesehen hat, wie ich in diese Situation gekommen bin? Oder es sind Angriffe von außen, von Menschen, die den Glauben an Jesus Christus vehement ablehnen und die Glauben verspotten und verhöhnen, die sie ins Abseits treiben, ja sogar verfolgen, ihnen nach dem Leben trachten. Oder die sie mobben und isolieren, Unwahres und Schlechtes über sie verbreiten. Auch solche Situationen machen uns in unserem Glauben sehr unsicher und sie bringen uns ins Wanken. Und dazu gibt es, und ich finde zurzeit in besonders starker Weise, Angriffe von einer Seite, von der man es eigentlich nicht erwartet hätte, nämlich Angriffe von der Seite der Theologie, der wissenschaftlichen Theologie, die im Rahmen ihrer historisch-kritischen Bibelauslegung die Kernsätze unseres Glaubens in Frage stellt und vom Tisch fegt. Sicher, eine historisch-kritische Bibelauslegung gibt es schon aus den vorigen Jahrhunderten. Aber man hat den Eindruck, dass sie jetzt stark auf dem Vormarsch ist, stärker als früher. In der Zeitschrift IDEA, einer Zeitschrift der Deutschen Evangelischen Allianz, stand vor einiger Zeit ein Artikel, der sich mit dieser historisch-kritischen Bibelauslegung beschäftigte. Und ich möchte daraus einmal etwas vorlesen. Einige Referenten scheuen sich nicht, auch Kernsätze des Glaubens abzuräumen. Dazu einige Beispiele. Jesu Tod am Kreuz sei kein Sühneopfer für die Schuld der Menschen. Paul Gerhards Lied, O Haupt voll Blut und Wunden, transportiere eine irrige Passionsfrömmigkeit. Beim Abendmahl ginge es im Kern um die Kontaktfreudigkeit und Zuwendungslust Jesu. Ja, ihr lacht darüber, aber wie viele lesen das und glauben das? Jesus sei nicht leiblich auferstanden, das Grab war voll. Auch Himmelfahrt und Pfingsten waren keine historischen Ereignisse. Das Heil sei nicht nur exklusiv in Jesus Christus zu finden. Der Tod sei keine Folge der Sünde, sondern er sei Teil von Gottes Schöpfung. Der Himmel sei kein fassbarer Ort, an dem man Bekannte wieder treffen kann. Erst recht gäbe es keine wie auch immer geartete Hölle. Das Festhalten an einer ewigen Verdammnis zeuge von einem eiskalten Glauben und einer primitiven Moral. Der Teufel sei sehr wahrscheinlich keine Person. Wer in der Schlange im Schöpfungsbericht den Teufel erkenne, sei ballaballa. Das sind einige Aussagen, die hier in diesem Artikel zur Beschreibung dieser historisch-kritischen Theologie, Bibelauslegung beschrieben worden. Und dazu noch etwas, was auf einer EKD-Synode von einem Religionssoziologen gesagt wurde. Man muss den Glauben Luthers für die heutige Zeit umsprechen. Ihn habe die Frage umgetrieben, wie der Mensch angesichts seiner Verderbtheit und Sündhaftigkeit einen gnädigen Gott bekommen könnte. Und dann sagt dieser Religionssoziologe, an die prinzipielle Sündhaftigkeit des Menschen können wir heute nicht mehr glauben. Heute stelle man sich den Menschen eher als verbesserungsfähig als statt verdorben vor. Und auch Gott stellen wir uns nicht als eine Autorität vor, die über unsere Sünden richtet, sondern als eine ferne, irgendwie gutwillige Kraft, die unsere kleinen Sünden nicht bekümmert und die es schon gut mit uns meint. Die meisten Menschen in Deutschland, die sich zum Glauben an Gott bekennen, verstünden Gott nicht mehr als eine Person, wie ihre Bibel verkündet, sondern als eine unpersönlich höhere Macht. Kein Gottesdienst sollte länger als 50 Minuten dauern oder höchstens eine Stunde. Die Menschen blieben am Sonntagvormittag vor allem deshalb weg, weil sie schlichtweg anderes zu tun haben, das ihnen wichtiger sei. Man erleichtere den Kirchenbesuch, wenn der Gottesdienst kürzer sei. Das sind so einige Kostproben von dieser theologischen Richtung, die heute überall zu finden ist. Ich muss zugeben, dass mich solche Aussagen zutiefst verunsichern. Und mich zu der Frage führen, wie kann ich mich denn dagegen wehren, wenn versucht wird, mir jede Glaubensgrundlage unter den Füßen wegzuziehen. Wenn ich mich darauf einlasse, was hier behauptet wird, was bleibt dann noch übrig von meinem, von unserem Glauben? Aus meiner Sicht nicht mehr als eine leere und kraftlose religiöse Philosophie. Wie können wir uns wehren? Wie können wir lernen, unseren Glauben zu bewahren, ihn zu stärken, damit er feststeht und starke Wurzeln schlägt? Und Paulus hat schon recht gehabt, wenn er sagt, wachet, stehet im Glauben, seid mutig und seid stark. Wie können wir uns wehren? Wir können uns nur mit einer Waffe wehren, die Jesus selbst auch angewendet hat, nämlich mit dem Wort Gottes. Dem Wort Gottes, das auf der einen Seite so angegriffen wird, aber von dem Gott selbst sagt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Ich möchte drei Punkte, drei Kernaussagen ansprechen, die uns die Bibel als Hilfestellung gibt. Nein, nicht nur als Hilfestellung, sondern wirklich als Kernaussagen, die unseren Glauben bewahren sollen. Die Kernaussage 1 ist, wir müssen das Wort Gottes kennen und wir müssen es proklamieren. Glaube und Gottes Wort sind untrennbar miteinander verbunden. Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Römer, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Die Inhalte unseres Glaubens erfahren wir also aus dem Wort Gottes. Aus dem Wort Gottes, aus der Bibel heraus, werden uns die Fragen beantwortet, wer ist Gott? Wer ist der Mensch? Was ist die Situation des Menschen? Was ist Gottes Plan mit den Menschen? Wer ist Jesus? Was bedeutet das Kreuz? Was bedeutet Erlösung? Wohin steuert unsere Erde? Gibt es Aussagen über die Zukunft? Wenn wir Antwort finden wollen auf diese Fragen, dann müssen wir das Wort Gottes lesen und studieren. Und zwar so, wie es vorhanden ist. Für mich war Billy Graham immer ein großes Vorbild. Billy Graham, der Evangelist des letzten Jahrhunderts, der in seinem Leben 210 Millionen Menschen erreicht hat, mit seinen Predigten und mit seinen Evangelisationsfeldzügen. Und er hat gesagt, als er in jungen Jahren auch vor dieser Frage stand und sich mit der kritischen Bibelauslegung beschäftigen sollte, dass er da sehr gekämpft hat. Und dann hat er sich eines Tages auf einen Baumstumpf gesetzt, hat die Bibel in die Hand genommen und seine Hände draufgelegt und gesagt, Herr, ich nehme dein Wort so, wie es ist. Ich werde daran nicht deuteln, ich werde daran nicht zweifeln, ich werde nichts hinzutun und ich werde auch nichts hinwegtun. Ich nehme dein Wort so, wie es ist und werde es verkünden. Und mit dieser Haltung hat er so viele Menschen erreicht. Wir müssen uns mit dem Wort Gottes, der Bibel, beschäftigen. Wir müssen das Wort Gottes kennenlernen, vielleicht sogar auswendig lernen. Und es wäre nicht falsch, wenn wir in jedem Monat im Gottesdienst gemeinsam ein Bibelwort auswendig lernen und es dann im Gottesdienst proklamieren würden. Das würden manche vielleicht als altmodisch und nicht mehr in unsere Zeit hineinpassend empfinden. Aber es wäre nicht falsch. Es werden garantiert Zeiten kommen, in denen wir auf Bibelworte und Liedertexte zurückgreifen müssen, die wir in uns tragen. Im Kolosserbrief schreibt der Apostel Paulus, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und deshalb stelle ich die Frage, reicht es wirklich aus, wenn wir als Gemeinde einmal in der Woche im Gottesdienst eine Predigt hören und das auch noch situationsbedingt an jedem Sonntag durch einen anderen Prediger? Wenn wir ehrlich sind, haben wir vieles beim anschließenden Kaffee trinken oder beim Mittagessen schon wieder vergessen. Was wir nach meiner Meinung brauchen, ist ein systematisches Kennenlernen des Wortes Gottes. Eine kontinuierliche Glaubenslehre, die dazu geeignet ist, uns Orientierung und Wegweisung zu geben für unser tägliches Handeln, für unsere Entscheidungen, für unsere Haltung und für die Veränderung unserer Prägung. Und deshalb begrüße ich es sehr, dass unter den Arbeitsgebieten für die künftigen Diakoniebereiche oder Diakone ein Arbeitsgebiet ist, das den Namen trägt, Lehre. Lasst uns das bitte auch wirklich umsetzen. Und wäre es nicht einmal ein guter Weg, in unseren Hauskreisen gemeinsam einen Jüngerschaftskursus durchzuarbeiten und uns dann nach angemessener Zeit in der Gemeinde zu treffen, um das Erarbeitete miteinander besprechen und zu vertiefen. Wir müssen, wenn wir im Glauben standhaft bleiben wollen und wachsen wollen, wir müssen das Wort Gottes stärker und besser kennenlernen, um es dann im notwendigen Augenblick zu proklamieren. Das heißt, zu bekennen und anzuwenden. Nehmen wir uns ein Beispiel an Jesus. Was hat er getan, als der Teufel an ihn herantrat, um ihn zu versuchen? Er hat mit dem Wort Gottes geantwortet. Das war seine Waffe. Und wie können wir antworten, wenn uns jemand den Glauben streitig machen will? Wenn er zum Beispiel die Auferstehung Jesu, die zentrale Aussage unseres Glaubens, verneint? Was können wir antworten? Die Behauptung, dass Jesus nicht auferstanden ist, ist ja nicht neu. Auch der Apostel Paulus war damit schon konfrontiert. Hören wir einmal, wie er in seinem Brief an die Korinther an einer anderen Stelle darauf antwortet. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 12 bis 20. Dort sagt er: Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich und so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. Ihr seid noch in euren Sünden. Und dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Und dann kommt dieser eine Satz. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten und ein Erstling unter denen, die entschlafen sind. Wir müssen das Wort Gottes als Waffe nehmen, damit es unseren Glauben stärkt und bewahrt. Glaube und Gottes Wort gehören untrennbar zusammen. Nur das Wort Gottes ernährt und festigt unseren Glauben. Und was wir dringend brauchen, ist ein neues, ungeteiltes, kindliches Vertrauen in die Bibel, in die Aussagen der Heiligen Schrift. Die zweite Kernaussage, die ich in der Bibel gefunden habe, damit unser Glaube bewahrt wird, heißt, wir müssen unseren Glauben leben. Wir müssen unseren Glauben leben. Wenn unser Glaube wachsen soll, wenn er stabil und fest werden soll, müssen wir unseren Glauben leben. Was heißt denn das, den Glauben zu leben? Wie macht man das? Zunächst einmal bedeutet das, dass wir unseren Glauben nicht nur in unserem Herzen tragen, sondern dass wir ihn auch mit dem Mund bekennen. Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus: Wer mich nun bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet, den will ich auch verleugnen von meinem Vater im Himmel. Und Paulus schreibt: Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht, und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Glauben und Bekennen des Glaubens gehören zusammen. Und ich weiß, dass das gar nicht so einfach ist und dass uns die Menschenfurcht davon sehr stark abhält. Ich erinnere mich an eine Begebenheit in meinem Leben, wo ich noch heute sage: Jürgen, hättest du doch damals anders gehandelt. Wir hatten in der Firma einen Todesfall vor einem Kollegen, der ganz plötzlich gestorben ist. Und weil alle so erschüttert davon waren, haben sich dann auch viele der Kollegen auf dem Friedhof zusammengefunden, um diesen Kollegen zu beerdigen. Und der Pfarrer, der die Beerdigung gemacht hat, hat im Rahmen der Beerdigungszeremonie das Vaterunser gebetet und alle aufgefordert, mitzubeten. Und es hat keiner laut mitgebetet. Auch ich nicht. Ich muss sagen, das tut mir heute noch wirklich leid. Lasst uns Mut fassen und lasst uns die Menschenfurcht ablegen und unseren Glauben bekennen, weil es dazugehört, den Glauben zu leben. Das zweite Merkmal des Lebens im Glauben ist das Gebet. Wenn unser Glaube eine Beziehung der Liebe zu Gott ist, dann ist es auch ein Anliegen für uns, mit der Person, die wir lieben, zu sprechen und ihr zu sagen, was wir auf dem Herzen haben und zu hören, um das zu erfahren, was Gott auf dem Herzen hat. Der Apostel Paulus sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und an einer anderen Stelle im Timotheusbrief, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Ein Glaube, der nicht mehr betet, stirbt. Und das dritte Merkmal in der Frage, wie kann ich meinen Glauben leben? Das dritte Merkmal heißt, Werke des Glaubens zu tun. Jakobus spricht von Werken des Glaubens. Der Glaube, so sagt er, wenn er nicht Werke hat, ist er tot in sich selber. Und Paulus sagt im Galaterbrief, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und Jesus selbst sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Glaube will gelebt werden. Ich möchte das nur noch einmal klarstellen. Wenn der Jakobusbrief davon spricht, dass der Glaube Werke haben muss, sonst ist er tot, dann geht es nicht um Werke des Glaubens, mit denen wir gerecht werden vor Gott. Die Bibel sagt uns, wir werden gerecht vor Gott allein durch die Gnade Gottes. Wenn wir bereit sind, sie im Glauben von Gott anzunehmen als ein Geschenk, als eine unverdiente Gabe, als sein Heil, das Christus uns durch seinen Tod erworben hat. Wir werden nicht gerecht durch Werke, die wir tun. Aber wenn Jakobus hier von den Werken des Glaubens spricht, und wenn Jesus vom Tun des Willens Gottes spricht, dann sind das Handlungen und Taten, die als unsere Reaktion auf die erfahrene Liebe Gottes zu verstehen sind. Ich sagte schon, Glaube ist ein Ausdruck einer Beziehung zu Gott. Eine Beziehung, die durch die Liebe Gottes zu mir entfacht wurde und die ich mit einer Gegenliebe erwidere. Wenn ich jemand liebe, dann bereitet es mir Freude, das zu tun, was ihm gefällt. Dann habe ich meine Freude daran, indem ich das tue, was der von mir geliebten Person gefällt, zu sehen, wie sich diese geliebte Person auch daran freut. So ist das auch in unserer Beziehung zu Gott. Wenn wir erfahren, wie sehr Gott uns liebt, dann werden wir ihn auch lieben und gerne tun, was ihm gefällt. Gehorsam gegenüber Gott ist nicht ein unterwürfiges, pflichtgemäßes, erzwungenes Verhalten, gepaart mit der Angst vor Strafe, sondern Gehorsam gegenüber Gott ist ein aus der Liebe zu Gott entspringendes Handeln. Jesus sagt im Blick auf seine Verbindung zum Vater, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und der Psalmist sagt, deinen Willen, o Gott, tue ich gern. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Auch wenn es manchmal schwer ist und Opfer kostet. Nun kann jemand fragen, ja, was ist denn der Wille Gottes, den ich tun soll in meinem Leben? Denken wir an die Bergpredigt, denken wir an die 10 Gebote, denken wir an die vielen Aussagen, die in den Briefen des Neuen Testamentes stehen. Auch hier gilt, dass wir das kennenlernen müssen und lesen müssen. Es gibt im Propheten Micha, schon im Alten Testament, eine sehr prägnante Zusammenfassung des Willens Gottes für unser Leben. Dort heißt es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr, dein Gott, von dir fordert. Nämlich Liebe üben, Gottes Wort halten und demütig sein vor deinem Gott. Wenn wir also dafür sorgen wollen, dass unser Glaube nicht stirbt, sondern lebendig bleibt, dann lasst uns darauf achten, dass wir den Herrn bekennen und dass wir uns des Evangeliums nicht schämen. Wie es Paulus sagt, dass wir ihm die Nähe Gottes suchen im Gebet und dass wir als Ausdruck unserer Liebe zu ihm danach trachten, seinen Willen zu tun. Der Monatsspruch für Februar 2018 heißt: Denn es ist das Wort Gottes, ganz nah bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Und zum Schluss der Punkt 3, der Kernsatz 3. Und das ist der schönste. Ich habe gedacht, beim Kartenspiel spricht man häufig dazu, dass einer noch einen Joker im Ärmel hat. Und so empfinde ich das auch hier. Das Schönste und Hoffnungsvollste und Tröstlichste ist das, was uns zu unserem Glauben auch gesagt ist. Im Hebräerbrief heißt es: Lasst uns aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und Jesus sagt selbst im Lukas-Evangelium zu Petrus: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und im Philipperbrief: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Gott selbst hat uns den Glauben geschenkt. Er hat uns auf den Weg des Glaubens geführt und er hat uns auf dem Weg des Glaubens geleitet. Und wenn wir bei ihm bleiben, wird er uns auch auf dem Weg des Glaubens bewahren und uns ans Ziel bringen. So liegt es, so schreibt Paulus, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Er, der mit uns Erbarmen hatte, als wir noch Sünder waren, als wir noch nichts von ihm wussten, er wird auch mit uns Erbarmen haben und uns ans Ziel bringen, nämlich in die ewige Gemeinschaft mit ihm, dem barmherzigen Vater, mit ihm, dem Sohn, der sein Leben geopfert hat, und mit ihm, dem geliebten Heiligen Geist. Amen.